Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ich freue mich, dass ich heute mit euch gemeinsam Sabbat feiern darf. Es ist schön, wieder zurück zu sein in Bogenhofen. Und wenn ich in den Gemeindesaal blicke, geht es mir ähnlich wie bei den Kindern. Da gibt es das ein oder andere bekannte Gesicht, aber auch eine Menge Gesichter, die mir noch unbekannt sind. Ich bin froh, wieder in Bogenhofen zu sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich damals mit Alejandro das Zimmer geteilt habe, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es das zweite, dritte oder vierte Jahr im Studium war, da haben wir über vieles gesprochen, ja. Wir haben uns über vieles unterhalten, haben vieles gemeinsam auch überlegt, verschiedenste Projekte auch schon geplant und durchgeführt. Aber der Gedanke, dass wir jemals rund um Bogenhofen gemeinsam als Pastoren tätig sind, an den haben wir doch nie gedacht. Und jetzt ist es soweit. Und ich bin dankbar, dass ich hier sein darf, um die Gemeinden Mundafing und Braunau auch zu begleiten und auch mit Alejandro gemeinsam hier im Innviertel zu arbeiten. Ich freue mich auf die Zeit, die vor uns liegt, auf das, was Gott auch vorbereitet hat. Und ich werde zum Predigen da sein. Ich werde in der Schule auch tätig sein, im Religionsunterricht, in der Volksschule und Mittelschule. Und auch bei bestimmten Projekten mit Alejandro da auch zusammenarbeiten. Wir werden uns sicher dort und da sehen. Und da bin ich schon gespannt, was Gott mit uns gemeinsam vorhaben wird. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich heute überhaupt da sein kann. Ich war die Woche so ein bisschen, war so eine angeschlagene Woche, war so ein bisschen durchwachsen die Woche, mehr überleben als leben. Und gestern Nachmittag war ich dann einkaufen und haben gedacht, irgendwie, was nicht, das es war nicht anstrengend an sich, ja, nur nach Braunau fahren, ein paar Dinge kaufen. Und dann dachte ich, boah, ich weiß nicht, wird das was mit heute Morgen, wird das nichts? Ich dachte, ich glaube, das wird was. Gott wird dafür sorgen. Und dann gestern war ich bei dem Bericht von der Anna und da bin ich nochmal ermutigt worden, einfach zu beten und Gott wird's richten. Ich bin dankbar, dass ich heute da sein darf, fit und vielleicht nicht ganz gesund, aber fit genug, um mit euch diesen Sabbat zu erleben. Es war April 2014. Ich stehe in Wien am Start vom Vienna City Marathon. Es war nicht der Marathon, der auf mich gewartet hat. Ich war für den Halbmarathon angemeldet. 21 Kilometer liegen vor mir. Ich war gut trainiert, habe regelmäßig trainiert. Im November war Trainingsbeginn und im April war der Termin. Und zuerst so dreimal die Woche, dann zweimal die Woche. Und ganz egal, ob es dann kalt war oder warm, Regen oder Sonnenschein, ich war meistens trainieren. Das Gute war auch, ich war nicht allein unterwegs. Alexei, den einige von euch auch kennen, war mein Trainingspartner. Wir haben damals auch gemeinsam gewohnt für ein Jahr. Und war gut vorbereitet und jetzt stehe ich da an der Startlinie. Die Woche davor, die war ein bisschen stressig. Ja, Montag bis Mittwoch Fortbildung in Deutschland, Sabbatvormittag Konzert und Kurzpredigt in der Gemeinde Gleisdorf, Sabbatabend Konzert in der Gemeinde Volzberg. Jetzt stehe ich am Sonntag in der Früh da und weiß, am Sonntag am Abend wartet noch das Konzert in Wien-Kagran. Es war so ein bisschen ein intensives Wochenende und ich stehe an der Startlinie und dadurch, dass es mein erster Halbmarathon war und ich hatte keine Zeit vorzuweisen im Sinne von, ja, ich laufe so und so schnell, weil ich bin es noch nie gelaufen. Und dann startet man ganz hinten im letzten Startblock. Das sind so Startblöcke, also beginnt, glaube ich, mit A und ich weiß nicht mehr, wir waren, glaube ich, bei F oder G, ich weiß nicht mehr, es war einfach der letzte Startblock. Und dann ist man dort und man ist schon ein wenig nervös und gespannt, das ist schon was Besonderes. Wenn da tausende Leute in Wien auf der Reichsbrücke stehen, und alle warten, bis es losgeht. Und irgendwann geht's los. Und da geht noch nichts wirklich los für einen selbst. Da laufen mal die Profis weg. Ja? Und die laufen mal vorne weg und die laufen. Und dann ganz langsam setzt sich dieser Tross an Menschen in Bewegung. Man macht erst einmal so kleine Schritte. Und es dauert eine gewisse Zeit, bis man eigentlich zu der Linie kommt, die dann die Startlinie ist, wo auch die Zeitnehmung beginnt. Und ab da heißt dann wirklich laufen. Weil dann läuft die Zeit. Ich bin losgelaufen eben gemeinsam mit Alexei, wir waren motiviert. Und es ist schon auch eine besondere Atmosphäre, wenn da die ganzen Menschen an der am Rand der Straße auch stehen und einen anfeuern. Sie kennen einen nicht, aber sie rufen etwas zu. Und wer Wien kennt, am Anfang beginnt sie bei der Reichsbrücke und da hat man auch den Eindruck, dass das federt so ein bisschen die Brücke. Ist natürlich, wird nicht wirklich so sein, aber da läuft man dann los und dann kommt man zum zum Praterstern und dann geht's links hinunter die Praterallee. Wunderschöne Strecke zum Laufen, links und rechts die Bäume, die Allee, man kann da entlang laufen. Es ist flach vor allem, richtig angenehm so zum Losstarten. Und von dort geht's dann eben weiter Richtung Schönbrunn und dann geht's ein bisschen bergauf und ich kann mich erinnern, ab Kilometer 12, da habe ich dann schon ein bisschen gespürt. So dieses bisschen, ja okay, jetzt, da merkt man, man hat schon was gemacht. Jetzt spürt man da, geht's ein bisschen an die Substanz. Und dann in Wien, der Marathon oder Halbmarathon in meinem Fall, wird dann noch ein bisschen schwieriger, weil es bergauf geht. Und es ist ja nicht viel bergauf, aber so bis Kilometer 16 habe ich es dann schon gespürt. Da nimmt man dann das erste Trinken auch zu sich und die erste Stärkung. Und dann nach Schloss Schönbrunn geht's zum Westbahnhof und von dort dann über die Maria-Hilfer-Straße hinab Richtung Museumsquartier und da wird's dann richtig easy. Es geht bergab, man spürt auch diese Atmosphäre, das Ende ist nahe, das Ziel vor Augen und dann läuft man über den Ring noch einmal und läuft am Heldenplatz hinein und der Lauf ist beendet. Ich war dankbar, ich hatte es geschafft. Ich hatte leider meine Zielzeit von 1,45 nicht ganz erreicht, aber ist okay. Und Alexei war vor mir, aber sei ihm vergönnt, er ist doch um einige Jahre jünger. Das darf gut sein, ja. Aber das Ziel war erreicht und ich war glücklich, am Ende angekommen zu sein. Ich möchte mit euch heute eine Passage aus der Bibel anschauen, wo es auch um einen Lauf geht, wo es auch um ein Rennen geht und wo der Gedanke des Laufens zentral ist. Hebräerbrief, Kapitel 12. Ich lade euch ein, den Text gemeinsam aufzuschlagen. Wir werden hauptsächlich uns mit diesem Text heute Morgen beschäftigen. Hebräerbrief, Kapitel 12 und hier die Verse 1 bis 3. Hebräerbrief, 12. Kapitel. Und ich möchte es zweimal lesen, diesen Text. Einmal aus der Elberfelder Übersetzung und einmal aus der Neues Leben. Das heißt hier, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde, die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete, sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Jetzt noch nach der Neues Leben Übersetzung. Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel, denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Wenn man so diesen Kerngedanken aus Vers 1 und 2 oder den Satz, um den es geht, dann geht es darum, lasst uns mit Ausdauer den vor uns liegenden Wettkampf laufen. Aber wie? Und dann sind es drei Partizipien, wie das wie beschrieben wird. Eine so große Wolke von Zeugen um uns habend, die Bürde und uns so leicht umstrickende Sünde ablegend, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ich denke, wenn Paulus hier von diesem Wettlauf spricht, dann meint er diesen Kampf, den er im 2. Timotheus 4, 7 und 8 meint, den wir auch schon gehört haben, wo er vom guten Kampf des Glaubens spricht, wo er sagt, ich habe den Glauben bewahrt, fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Paulus hat den Glauben gehalten. Paulus ist in dem Kampf des Glaubens vielleicht müde geworden, aber er hat nicht aufgegeben. Er hat, sagt er, den guten Kampf vollendet. Und das macht Sinn, wenn Paulus hier von Ausdauer oder Geduld redet. Im christlichen Leben, da geht es ja nicht darum, nach der Taufe 2 Wochen eine gute Zeit zu haben. Es geht darum, mit Ausdauer zu laufen, bis Jesus wiederkommt. Bis an den Tag, wenn er uns zu sich holt oder vielleicht den Tag, wo wir unser Leben beenden müssen. Es ist kein Sprint, es ist kein Kurzstreckenlauf, es ist ein Marathon, vielleicht sogar ein Ultramarathon. Das Leben zu leben und im Glauben dran zu bleiben. Ich finde es spannend, dass über diesen Paulus, der hier über die Ausdauer redet, dass über ihn selbst etwas gesagt wird im ersten Clemensbrief, ein Brief der Gemeinde von Rom an die Gemeinde in Korinth. Circa so 30, 35 Jahre geschrieben, nachdem Paulus verstorben war. Und in diesem Brief wird Paulus genannt das größte Vorbild der Geduld. So Paulus, der geschrieben hat, lauf diesen Lauf mit Ausdauer, mit Geduld. Über ihn sagen andere, er war das größte Vorbild der Geduld. Und ich denke, heute Morgen, wenn wir hier zusammen sind, dann gehe ich fast davon aus, dass jeder von uns jemanden kennt, der diesen Lauf begonnen hat. Mit Euphorie, mit Begeisterung, mit Hingabe. Der aber irgendwann aus dem Lauf ausgestiegen ist. Möge Gott, dass er wieder einsteigt. Aber ich denke, wir alle kennen Menschen, die begonnen haben im Glauben und die aufgrund ihres Lebens irgendwann Gott auf die Seite geschoben haben. Und Paulus nennt uns jetzt 3 Gründe. 3 Gründe, wie wir mit Ausdauer laufen können und dranbleiben bis ans Lebensende. Der erste Grund, den Paulus nennt hier, ist, er beginnt in der Elberfelder mit deshalb, wird es übersetzt. Deshalb lasst uns nun laufen. Warum deshalb? Wenn wir uns das Kapitel 11 anschauen, im Hebräerbrief, dann ist das eine lange Liste an Glaubenshelden. Von Abel bis zu den Propheten. Und das sind klingende Namen wie Henoch, Noah, Abraham, Mose, Gideon, David und andere. Und interessant, es wird das Wort verwendet, eine Wolke von Zeugen. Ich frage mich immer, warum eine Wolke von Zeugen? Es ist interessant, dass die Wolke im Alten Testament ja diese Symbolik auch ist, dort, wo Gott gegenwärtig ist. Denken wir an den Sinai, denken wir an das Heiligtum. Die Wolke dort, wo Gott nahe ist. Oder denken wir das Neue Testament. Die Wolke in Verbindung mit Jesus Christus am Berg der Verklärung. Bei der Himmelfahrt, bei der Wiederkunft. Die Wolke als das Symbol für Gottes Gegenwart. Und Paulus sagt, es gibt eine Wolke von Zeugen. Du bist nicht alleine. Du magst vielleicht alleine sein in deiner Familie. Du magst vielleicht alleine sein an deinem Arbeitsplatz. Du magst vielleicht in deiner Freundesgruppe beim Hobbyverein der einzige Gläubige sein. Aber halte dir immer in Erinnerung, du bist nicht alleine. Es gibt eine Wolke von Zeugen. Es gibt eine Menge an Zeugen. Ich habe immer die Frage gestellt, Paulus, du kennst ja diese Olympischen Spiele und die Stadien, du verwendest diesen Begriff des Laufens, des Wettkampfs. Aber meinst du jetzt, dass wir uns vorstellen sollen, da ist jetzt Abel und da ist Abraham und da ist Josef und da ist Mose und es sind so die Zuseher und wir laufen unseren Lauf und die schauen bittlich uns zu. Na, jetzt schauen wir mal, was der Philipp so machen wird. Oder will er uns etwas anderes sagen mit dem Bild, es sind Zeugen? Ich denke, es sind nicht die Zuseher wie im Fußballstadion, die vielleicht mit dem Bier in der Hand und dem Popcorn das Team anfeuern, sondern sie werden uns hier als Zeugen genannt, weil sie selbst etwas bezeugen. Was bezeugen sie? Sie bezeugen die Treue Gottes in ihrem Leben. Sie bezeugen, dass sie Gott treu geblieben sind, weil er der ist, der treu ist. Und ich denke, es ist nicht so zu verstehen, dass Paulus jetzt meint, wir sind jetzt auf diesem Wettlauf und da gibt es eine Menge, die uns zuschauen. Sondern ich sehe sie eher als Teammitglieder, als Menschen, die diesen Lauf schon gelaufen sind, die ich mir zum Vorbild nehmen darf, mit ihren Erfahrungen, mit ihren Geschichten, mit dem, was sie mit Gott erlebt haben. Es gibt im Alten Testament einen Mann, den ich auch schon kurz erwähnt habe, Gideon. Und das ist spannend. Gideon lebt in einer Zeit, wo die Wunder Gottes selten geworden sind. Und es kommt ein Engel zu ihm und spricht ihn an, sagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ich frage mich immer, ob Gideon sich so gesehen hat. So, ja, hier bin ich, tapferer Held, let's go. Ich glaube nicht. Denn seine Antwort verrät es. Bitte, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns all das getroffen? Und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben, wenn sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen? Vielleicht lebst du in einer Zeit oder für dich persönlich, wo du dich gerade fragst, lieber Gott, wo sind die Wunder? Lieber Gott, wo sind die Erfahrungen in meinem Leben? Ja, damals, da ist viel passiert. Und es könnte die Gefahr sein, dass man sich denkt, ja, mein Sitznachbar, der erzählt immer was. Und mir fällt jetzt nichts ein. Dass vielleicht die letzte Erfahrung zu lange her ist. Und dass man entmutigt wird, wenn man sich fragt, lieber Gott, hast du mich vergessen? Gideon wird dann zu jemandem, der selbst viele Wunder erlebt und das Volk auch befreit. Aber ich für mich habe mich immer entschieden, wenn ich Erfahrungen anderer höre, auch wenn ich gerade keine habe, zu sagen, wie kann ich ermutigt werden? Was kann ich lernen über das Leben mit Gott? Was kann ich lernen über das Gebetsleben, über wie man seine Beziehung mit Gott pflegt? Was kann ich lernen darüber, wie Menschen ihren Glauben im Leben authentisch leben? Und so habe ich mir zum Ziel gemacht, ganz egal, wie es in meinem Leben mit Erfahrungen und Wundern aussieht, von den Erfahrungen anderer zu lernen. Ich war dankbar, Anna, für den gestrigen Abend und für das, was du mit uns geteilt hast, von den großen und kleinen Dingen, die Gott in deinem Leben bewirkt hat. Und so, denke ich, sind diese Wolke an Zeugen, das sind Menschen, von denen wir lernen dürfen. In der Bibel, in der Kirchengeschichte oder Menschen, die heute ein paar Schritte uns voraus sind im Glauben. Und ich finde gerade die Bibel so faszinierend. Gibt es Probleme in der Familie? Lies Josef, wie er damit umgegangen ist. Ist für dich eine Aufgabe zu groß und du fragst dir, lieber Gott, wie mache ich das? Schau an, wie Gott mit Mose umgegangen ist, wie ihn Schritt für Schritt begleitet hat. Oder denkst du dir, na, jetzt möchte ich mal so richtig reinhauen, weil das Leben ist ungerecht. Schau, wie David mit Saul umgegangen ist. Und es gibt Schätze in der Bibel, die wir heben dürfen, wo wir lernen können für unser Leben heute persönlich. Der zweite Punkt, den Paul uns hier mitgibt im Hebräerbrief Kapitel 12, ist den Gedanken des Ablegens der Hindernisse, des Gewichts und der Sünde. Jetzt war es damals so, wenn die Menschen oder die Athleten sich versammelt haben in den Stadien, dann haben sie sich präsentiert in den besten Gewändern, die sie gehabt haben. Sie haben das Schönste angezogen, das schönste Gewand, das Kostbarste, um sich zu präsentieren. Aber dann, wenn es an den Lauf an sich gegangen ist, haben sie alles abgelegt. Alles. Und sind gelaufen. Und Paulus nimmt diesen Gedanken und sagt, lasst uns doch die Dinge ablegen, die uns hindern. Wenn ich jetzt zurückdenke an den Halbmarathon damals in Wien, da habe ich mir jetzt nicht überlegt, ich könnte eventuell das brauchen und ihren Rucksack brauche ich unbedingt und da muss ich das reingeben. So wenig wie möglich. Nur das mitnehmen, Philipp, was du wirklich brauchst. In unserem Fall war es ein recht kühler Apriltag. Ich habe lange Weste gebraucht, das war dann okay. Aber man überlegt sich, wie ist das Laufen am einfachsten möglich? Und ich denke, im Leben mit Gott geht es darum, diese volle Konzentration auf ihn zu haben, um ungehindert laufen zu können. Und ich denke, jeder von uns weiß, was die Dinge in unserem ganz persönlichen Leben sind, die uns manchmal hindern, mit Gott zu laufen. Dinge, wo wir merken, das bringt mich jetzt eigentlich nicht vorwärts. Und ich glaube, wir sind immer wieder neu aufgerufen, uns zu überlegen, wo es Bereiche gibt, wo Gott sagt, in deinem Leben, leg das doch ab. Ich muss sagen, wenn ich an die Sportler denke, Olympia war gerade 2024, jetzt 2028, sie trainieren auf den Tag X. Im Kalender Olympische Spiele 2028 ist eingetragen. Alles wird dem untergeordnet. Das Training, die Regenerierung, das Essen, alles dem Ziel untergeordnet, am Tag X die Leistung zu bringen. Paulus schreibt über Athleten, jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. 1. Korinther 9, 25. Ich möchte uns ermutigen, diesen ewigen Preis im Blick zu haben. Und wenn Gott dir ans Herz legt, dass es da vielleicht Dinge gibt, die dich am Laufen hindern, dann vertraue ihm und lege sie ab. Aber ich weiß, das ist nicht immer so einfach getan, ja, abgelegt und alles ist weg. Manchmal gelingt das so, manchmal gibt es so Dinge, die tragen wir mit uns mit. Aber ich möchte euch ermutigen, diesen ewigen Preis im Blick zu haben und immer wieder Gott zu fragen, lieber Gott, gibt es Dinge, die mich hindern? Gibt es Dinge, die diesem Ziel, zu dir zu kommen, hinderlich sind? Und dann kommt der letzte Punkt, den Paulus uns hier mitgibt, in Hebräer 12, Vers 2 in der Elberfelder heißt es, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete, das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Und ich denke, es ist gut, Vorbilder zu haben. Es ist gut, Menschen zu haben, die Erfahrungen mit uns teilen, die unseren Glauben stärken. Aber die Kraft für den Lauf, so wie Paulus hier schreibt, in dem. Indem wir hinschauen auf Jesus. Vielleicht kennst du das, du bist unterwegs, mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß und du bist irgendwie abgelenkt und du schaust woanders hin und plötzlich merkst du, dass du dorthin fährst, wo du eigentlich hinschaust. Und das finde ich so bezeichnend, auch beim Fahrradfahren. Ich fahre liebend gern mit dem Fahrrad. Und wenn man eine kurvige Straße hat, ist so wichtig zu schauen, wo es hingeht. Weil der Körper sich dann dorthin bewegt, auch wo ich hinschaue. Und wenn ich jetzt nach links hinten schaue, aber eigentlich nach rechts hinten laufen will, dann wird es nicht gehen. Oder wenn ich auf die Empore schaue, aber hier nach unten laufen will, dann wird es nicht klappen. Und Paulus verwendet hier diesen Gedanken, schaut von anderen Dingen weg auf Jesus hin. Bewusst ihn in den Fokus zu nehmen. Ich finde es so schön, wie Paulus hier Jesus beschreibt als den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und da gibt es wahrscheinlich jetzt mehrere Ebenen, wo wir uns das anschauen könnten. Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens im Sinne der universalen Gültigkeit. Jesus, Hebräer 2, Vers 10, möchte das kurz mit euch lesen. Hebräer 2, Vers 10, da heißt Folgendes über Jesus. Hebräer 2, Vers 10, da steigen wir jetzt ein bisschen ein, mitten im Abschnitt, aber es geht hier um Gott und um Jesus. Denn es ziemte den, dem um dessen Willen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, der viele Kinder hat, zur Herrlichkeit geführt, dass er den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen machte. Jesus, der Anfänger, der Urheber der Rettung. Und ja, das gilt im ganzen Universum. Jesus ist der, von dem Rettung kommt. Und dann sagt Paulus, er ist auch nicht nur der Anfänger, er ist auch der Vollender. Hebräer 6, Vers 10, ich möchte den Text mit euch lesen, Hebräer 6, Vers 10, Gedanke, wie Jesus es vollendet hat. Vers 20, Entschuldigung, Hebräer 6, Vers 20. dahin der Vorläufer für uns eingegangen ist, Jesus, ein Hohepriester geworden in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Jesus, der Vorläufer. Jesus, der diesen Lauf gelaufen ist. Jesus, der Anfänger und Vollender, weil er die Urquelle oder die Quelle der Erlösung ist. Aber ich möchte auf die persönliche Ebene runterbrechen. Wenn du an dein Leben denkst, wie du Jesus kennengelernt hast, wenn ich an mein Leben denke, dann war es Jesus, der den ersten Schritt gemacht hat, um Philipp zu erreichen. Jesus, der Anfänger meines persönlichen Glaubens. Jesus, der sich mir vertrauenswürdig gezeigt hat, Philipp, komm, vertraue mir. Und Jesus, nicht nur der Anfänger, Jesus auch der, der meinen Glauben vollendet und vollenden wird. Unser Glaube ist in Jesu Hand. Er ist Anfänger, er ist Vollender. Florence Chadwick war eine Langstreckenschwimmerin. Sie hat in jungen Jahren schon an Wettbewerben teilgenommen, ist 1918 geboren. Und sie hat dann begonnen, immer längere Distanzen zu schwimmen. Heute nennt man es die Oceans 7. Das sind so die 7 Engen oder Meerengen der Welt. So wie 7 Summits, die 7 Berge, gibt es so die 7 Meerengen. Und das sind die Ocean 7s. Und sie hat da begonnen und sie war dann die erste Frau, die den Ärmelkanal in beide Richtungen geschwommen ist. Also von England nach Frankreich, das ist die angeblich schwierigere Richtung, und von Frankreich nach England sei es leichter. Ich bin kein Schwimmer, kann ich, aber ich bin kein Langstreckenschwimmer. Das sind für mich so Leistungen, wo ich mir denke, Hut ab, Hut ab. Aber sie ist also in beide Richtungen geschwommen, von einem Land zum anderen und wieder zurück. Mit 34 Jahren startet sie 1952 von der Insel Santa Catalina, die Meerenge zwischen Santa Catalina und dem kalifornischen Festland. Sind nur, unter Anführungszeichen, knappe 34 Kilometer zu schwimmen. Und es war ein schlechter Tag. Es war Nebel, es war kalt. Sie steigt ins Wasser, voll motiviert, mit dem Begleitboot, mit ihrer Mama, mit dem Trainer. Und sie beginnt zu schwimmen. Und sie schwimmt und schwimmt und schwimmt und schwimmt. Und nach 15 Stunden, denkt sie, ich glaube, ich pack's nicht mehr. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Sie schaut herum und sieht nur grau. Ihre Mama und ihr Trainer motivieren sie. Bleib dran, bleib drinnen. Sie hatte noch nie aufgegeben. Und dann tatsächlich, sie sagt, ich pack's nicht mehr. Sie lässt sich rausziehen, kommt ins Begleitboot und erfährt dann später, dass es nur mehr 800 Meter waren, bevor sie am Ziel war. 800 Meter. Im Interview sagt sie, ich will mich nicht entschuldigen, aber wenn ich das Ufer hätte sehen können, dann weiß ich, ich hätte es schaffen können. 2 Monate später steigt sie noch einmal ins Wasser. Sie schwimmt, sie schafft es tatsächlich. Und sie sagt dann Folgendes. Ich habe das Bild der Küste in meinen Gedanken gehabt. Hast du das Ziel im Blick? Hast du Jesus im Fokus? Siehst du ihn vor dir als das große Ziel? Als den du unbedingt sehen möchtest. Mag es mal da trübt so dieser Nebel des Lebens, diese Sicht. Aber um sicher anzukommen, braucht es diesen klaren Blick auf Jesus. Ich möchte noch einen Gedanken ergänzen, warum gerade Jesus? Im Hebräerbrief wird er als der Vorläufer genannt. Als der, der praktisch vor uns hineingegangen ist ins Heiligtum. Aber der Gedanke, denke ich, der mitschwingt, ist Jesus der Vorläufer. Jesus ist Mensch geworden. Er ist das gelaufen, was wir laufen. Aber Gott sei es gedankt, ist er der Einzige, der bei diesem Lauf nie gestolpert ist, der nicht gesündigt hat. Wenn wir manchmal müde werden, wenn wir in diesem Lauf stolpern, dann dürfen wir auf Jesus blicken und wissen, danke, Herr Jesus, dass du vergibst. Danke, dass du mir neuen Mut gibst und in mir zusprichst. Danke, Herr Jesus, dass ich wissen darf, du hast das Kreuz erduldet. Das heißt hier, so schön, er hat das Kreuz erduldet, weil er die Freude im Blick hatte. Ich stelle mir vor, dass Jesus dich gesehen hat. Die Freude, Menschen zu erretten. Die Freude, in ewiger Gemeinschaft mit den Erlösten zu leben. Jesus, der das Kreuz erduldet hat, weil er dich und mich im Blick hat. Weil er gesehen hat, dass es wert ist, diesen Weg des Leidens zu gehen. Und dann sagt Paulus hier im Vers 3, Hebräer 12, in der Elberfeld-Übersetzung, denn betrachtet den. Gibt es jemanden, der so Kunstliebhaber ist unter uns heute Morgen? Ein paar wenige. Ich bin auch kein Kunstliebhaber, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. So Bilder und Gemälde ist nicht so mein Ding. Aber ich möchte bei diesem Wort bleiben. Betrachten. Wenn jemand sich auskennt, der steht vor dem Bild und er betrachtet das Bild. Er schaut sich's ganz genau an. Er denkt drüber nach. Er überlegt, was das bedeutet. Ich bin mehr so der Naturtyp, so am Berg zu stehen und das Panorama zu betrachten oder den Sonnenaufgang zu betrachten oder das Meer zu betrachten. Dann steht man da, man schaut genau hin. Man beobachtet, man reflektiert, man denkt drüber nach. Und das ist das, was Paulus uns ans Herz legt. Betrachtet den. Und Paulus weiß, er schreibt es nämlich hier, wenn ihr in der Gefahr seid, den Mut zu verlieren, dann ist das keine Durchhalteparole, die hilft. Dann ist es nicht hartes Training, das den Mut gibt. Es ist der Blick auf Jesus Christus. Ihn zu sehen, ihn kennenlernen immer besser, über sein Leben und seinen Tod für dich nachzudenken. Es war Olympia 1968 in Mexico City. Der Marathonbewerb stand am Programm und ein Langstreckenläufer aus Tansania, John Stephen Wakwari, war mit im Programm, war einer der Weltbesten zu dieser Zeit. Und er startet in diesen Marathon hinein, aber hat sich irgendwie mit der Höhe, hat sich nicht so dran gewöhnt und kriegt Probleme. Durch die Höhenlage von Mexico City. Die Hitze macht ihm zu schaffen, er kriegt Krämpfe. Dann kollidiert er mit einem anderen Läufer, verletzt sich die Schulter und das Knie und er läuft weiter. Und letztendlich sind die Medaillen schon vergeben. Viele TV-Stationen haben die Übertragung beendet. Und er kommt als 57. mehr als eine Stunde hinter dem Sieger ins Ziel. Eine kleine Menge bejubelt ihn. Er wird dann gefragt nach dem Interview, wieso bist du weitergelaufen? Du warst ganz hinten, letzter Platz. Warum bist du weitergelaufen? Mein Land hat mich nicht 8000 Kilometer weit geschickt, um das Rennen zu starten, sondern 8000 Kilometer weit, um das Rennen zu beenden. Ich muss sagen, der Moment am Heldenplatz war schon besonders. Bin seitdem kein Halbmarathon, auch kein Marathon gelaufen. Aber dieser Moment zu wissen, man hat's geschafft, das ist was Schönes. Aber es wartet ein ganz ein anderer Heldenplatz. Es wartet der Moment, wo Jesus Christus uns im Himmel empfangen möchte. Am Heldenplatz des Himmels. Jesus, der uns Mut gibt, wenn Nebel aufzieht. Der uns aufrichtet, wenn wir stolpern. Er ist es, der uns die Kraft gibt, weil Gott hat uns nicht berufen, das Rennen zu starten, sondern das Rennen zu beenden. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.